Das ist Sag mal, über Organspende reden, der Podcast der BZGA. Hier sprechen junge Menschen über Organ- und Gewebespende. In dieser Episode geht es um die Lebendspendekommission. Welche Aufgaben erfüllt so eine Kommission, wenn eine Lebendorganspende grundsätzlich möglich ist? Warum ist das Gespräch mit einer unabhängigen Kommission überhaupt so wichtig? Und ist eine freiwillige Entscheidung für oder gegen Lebendorganspende überhaupt möglich, wenn ein naher Verwandter extrem auf ein Organ angewiesen ist? Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sag mal, über Organspende reden. Mein Name ist Elena Bavanpuri, ich moderiere den Podcast. Dazu sitzen mit mir hier Emily und Karl, unsere neugierigen Teilnehmenden. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Und wir dürfen Dr. Monika Schutte von der Lebendspendekommission bzw. Kommission Transplantationsmedizin NRW willkommen heißen.
Hallo. Ja, hallo zusammen.
Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich total, über dieses Thema zu sprechen. Und vielleicht Frau Schutte direkt an Sie, damit wir einsteigen. Die LSK, die prüft ja, ob Spendende freiwillig eine Spende leisten oder nicht. Jetzt frage ich mich, vielleicht auch relativ provokant, wenn da jemand vor Ihnen sitzt und sagt, ich möchte spenden, die Person ist fit, die spricht mit Ihnen. Was gibt es denn da noch zu prüfen? Die Person hat ja Mitspracherecht und die sitzt da vor Ihnen und sagt, ja, ich möchte es machen.
Ja, wenn die Person so überzeugend auftritt, dann hat die Lebendspendekommission auch sicher nicht viel Schwierigkeiten, sich das anzueignen und davon überzeugt zu sein.
Mhm. Was muss denn da geprüft werden?
Bei solchen Gesprächen wird das Augenmerk gerichtet auf die Freiwilligkeit im Sinne einer autonomen Entscheidung. Also es kann ja durchaus sein oder ist auch vielfach so, dass Lebendorganspender oder potenzielle Spender sehr unter Druck stehen, weil der Angehörige, um den es da gehen mag, sehr leidet. Das nimmt jeden mit und man empfindet dann natürlich auch einen Druck. Bei der Kommission geht es aber nicht darum, ob man jetzt einen sehr großen inneren Druck verspürt, sondern dass man diese Entscheidung, dass es frei entscheidet, freier Wille, autonomer Wille, und dazu gehört auch die Aufgeklärtheit über potenzielle Risiken, die man selber eingeht, auch über Risiken, die der Spender eingeht, die ihn betrifft, vielleicht von seinem grundsätzlichen Gesundheitszustand aus, und auch es geht auch um dessen Chancen von der Transplantation zu profitieren. Und wenn sich ein Spender da informiert zeigt und das der Kommission glaubhaft im Gespräch nahe bringt, dann wird die Kommission die Zustimmung geben.
Dazu muss man ja zum Kontext sagen, jede Lebendorganspende geht an dieser Kommission vorbei. Also da müssen sich die Spendenden quasi erstmal präsentieren und das wird geprüft, richtig?
Richtig, das ist richtig.
Und dann werden Fragen gestellt, anhand derer man die Autonomie einer Person quasi und da die Beweggründe einer Person so ein bisschen nachvollziehen kann. Oder gibt es da bestimmte Indikatoren im Gespräch, wo man vielleicht so ein bisschen dran merkt, wie die Freiwilligkeit irgendwie ist?
Es ist so, dass die Kommission sich auf so ein Gespräch jeweils im Vorfeld vorbereitet hat, dann anhand von Unterlagen, die das Transplantationszentrum zur Verfügung stellt. Das sind ist die medizinische Situation von beiden Partnern, also Empfänger, Spender, und dann auch eine psychologische Beurteilung, aus der die Kommission schon sich im Vorfeld einen gewissen Voreindruck gemacht hat. Okay. Und dann findet ein persönliches Gespräch statt, das fast immer nur mit dem Spender geführt wird. Selten wird auch mal der Empfänger angehört, denn es geht ja eigentlich auch nur um den Spender, Spenderschutz. Und in diesem Gespräch wird sich die Kommission, die ja auch aus Menschen besteht, die durchaus Menschenkenntnis haben, die lassen sich das im Gespräch quasi zeigen.
Ja, das ist, weil Sie gerade sagen, die Menschen, aus denen das besteht, Kommission, klingt ja nach so einem riesigen Wort, als wenn da 15 Leute vor allem sitzen wie eine Jury, die dann sagt, du bist in der Lage jetzt, das freiwillig entschieden zu haben, ein Organ zu spenden. Wer sitzt da vor einem?
Die Kommission besteht jeweils aus drei Personen. Das ist ein Vorsitzender. Meistens ist es ein Richter, das Gesetz sagt, man muss zum Richteramt befähigt sein. Dann eine psychologisch erfahrene Person und ein Arzt. Das sind immer die drei.
Karl, jetzt wo du hier schon bei uns sitzt, du studierst ja Psychologie.
Genau.
Versetz dich mal in die Lage, sowas beurteilen zu müssen. Ja. Ich meine, natürlich, du bist nicht in der Position, das ist eigentlich hypothetisch gefragt. Das machen ja Leute, die zig Jahre Expertise haben. Aber trotzdem glaube ich, dass da ja schon viel Verantwortung hintersteht, so eine Aufgabe zu haben. Und die Kommission besteht ja aus Menschen, die das aus einem Ehrenamt heraus machen, also wirklich aus irgendwie so selbst entschieden, dass sie das machen wollen. Und da finde ich einfach wichtig, also auch nochmal spannend zu wissen, vielleicht wenn du dir vorstellen kannst, irgendwie in 10 Jahren, stell mal vor, du machst sowas, versetz dich mal in die Lage, finde ich ganz spannend zu hören.
Ja, das ist eine gute Frage. Mich würde vor allem die Frage interessieren, inwiefern es um den Spender geht, also das meinten wir gerade schon, es wird das Gespräch hauptsächlich mit dem Spender geführt, aber inwiefern auch die Beziehung zwischen Spender und Empfänger mit einbezogen wird in die Evaluation quasi, ob eben ein Ja gegeben wird oder Nein für, von der Kommission, inwiefern das betrachtet wird, ob es da Machtgefälle gibt und so weiter.
Ja, die Beziehung wird auf jeden Fall sehr diffizil beleuchtet, denn der potenzielle Spender wird ja auch aufgefordert, den Prozess seiner Entscheidungsfindung zu beschreiben. Das enthält natürlich auch immer eine Schilderung der Anamnese, also der Krankheitsgeschichte des Empfängers. Geht ja gar nicht ohne diese Aspekte. Und indem man auch schildert, wie und warum man die Entscheidung getroffen hat, spenden zu wollen, das ist immer im Kontext mit der Beziehung.
Welche Leute sind es, die hauptsächlich auf Sie zukommen, die dann in der Kommission sitzen? Sind das meistens, weil wir jetzt viel über Familien gesprochen haben, zum Beispiel Eltern, die für ihr Kind spenden?
Ja, das sind ganz häufig Eltern, die für ein Kind eine Niere spenden, aber was auch nicht übersehen werden wird, das sind Ehepartner oder Lebenspartner, die füreinander eine Niere spenden wollen. Das ist, würde ich sagen, das Gros der Anzuhörenden.
Gibt es da in der Familie besonders häufige Konstellationen? Ich habe zum Beispiel in einem Video der Uni Göttingen habe ich gesehen, dass es häufiger wohl sein soll, dass zum Beispiel Frauen für ihre Männer spenden als andersrum. Gibt es da irgendwie, meinen Sie, irgendwelche sozialen Konstrukte, die besonderen Druck erzeugen können oder ein besonderes Verantwortungsbewusstgefühl eben in die Richtung?
Ja, das hat mich auch immer interessiert, weil ein leichtes Übergewicht zugunsten von Frauen besteht, die häufiger an Männer spenden als umgekehrt. Das ist nicht extrem. Mir ist keine Untersuchung dazu bekannt, obwohl das immer mal so in aller Munde ist. Es mag aber auch medizinische Gründe geben. Das hat mir mal ein Kollege aus dem TPC-Transplantationszentrum erklärt, dass es häufiger auch ist, dass Frauen Antikörper haben gegen das Gewebe ihres Partners, sofern der Partner Vater gemeinsamer Kinder ist, sodass man in der Schwangerschaft eventuell eine ungünstige Antikörperkonstellation gegenüber dem Partner entwickelt hat. Das wäre jetzt ein medizinischer Grund, den ich aber sonst auch noch nicht weiter gehört habe. Das scheint mir aber nicht ganz unplausibel.
Tatsächlich, also einfach um nochmal so eine Frage einzuwerfen, wie das vielleicht aussehen könnte, wenn man akut in der Situation ist zu spenden. Ich werfe einfach mal das Beispiel rein. Emily, du sollst jetzt zum Beispiel an deine Mutter spenden, eine Niere, sagen wir mal. Du bist 22. Was für Gedanken würden dir da durch den Kopf gehen, wenn du auf einmal vor dieser Lebensentscheidung ja auch stündest, ich soll jetzt ein Organ spenden?
Also ich glaube, da wäre auf jeden Fall einerseits erstmal so klar irgendwie egoistisch gedacht, irgendwie so ein bisschen, wie verändert das oder was hat das für einen Einfluss auf mein späteres Leben? Was ist, wenn ich nochmal, also ich meine, 22 ist ja noch ziemlich jung, würde ich sagen. Und da hat man ja eigentlich noch wirklich viel irgendwie an Einflussfaktoren, die auch auf die eigene Gesundheit irgendwie Einfluss nehmen können im Laufe des Lebens. Und auf der anderen Seite aber auch, wie wird dadurch die Beziehung, die ich zu meiner Mama habe, vielleicht irgendwie beeinflusst? Also ich kann mir gut vorstellen, oder ich denke mal, dass es auf jeden Fall einen Einfluss darauf hat, weil das ja irgendwie etwas ist, was irgendwie auch wahrscheinlich total verbindet, aber wo man vielleicht auch in ein Abhängigkeitsverhältnis kommt, wo man vielleicht gar nicht so schnell wieder rauskommt oder wo man vielleicht gar nicht immer drin sein möchte?
Ja, total. Also auch so das Prinzip von Gegenleistung oder was anderes dann dafür erwarten.
Genau.
Ich meinte ja eben schon, bei mir der Familie wird sich darum gestritten, wenn mal Geld verliehen wird, was wird nicht pünktlich zurückgegeben. Mhm. Wir sprechen hier über Organe, die ja auch im schlimmsten Fall dann vielleicht bei einer Spende nicht von der Person körperlich angenommen werden können, wo das Organ abgestoßen wird. Frau Schutte, wie würden Sie so einen Fall bewerten, wenn eine junge Person, man darf ab 18 eine Lebendorganspende machen, sagen wir eine 18-Jährige oder die 22-Jährige Emily vor Ihnen stünde und sagen müsste, ich will jetzt eigentlich ein Organ spenden an meine Mutter. Wie würde sich das in dem Fall für Sie anfühlen?
Oh, das würde sich sehr kritisch für mich anfühlen, weil die Kommission, soweit ich mich erinnern kann, also so einen ganz extremen Fall, glaube ich, noch nicht beurteilen musste. Also eine Spenderin in ihrem Alter mit 22 für einen Elternteil. Da würde jeder, glaube ich, die Fragen in die Richtung stellen, ob es nicht eine Alternative gibt. Denn man muss ja auch überlegen, es geht bei der Nierenspende nicht um eine Frage von Leben und Tod für den Empfänger, sondern es geht um die Frage Transplantation durch einen Lebensspender oder Dialyse. Wir haben in der Kommission auch vielfach Konstellationen, in denen der Lebensspender, wenn dann nicht der Ehepartner des Betroffenen Kranken ist, sondern aus dem Freundeskreis meinetwegen kommt oder weitere Verwandtschaft, dass die Menschen sagen, nee, also die Kinder hätten wir nie gefragt.
Was gibt es denn sonst noch für Lebendorganspenden?
Außer Nieren, sie machen den Großteil aus. Wir haben auch, es gibt auch die Möglichkeit, lebend einen Teil seiner Leber zu spenden. Das ist allerdings operativ auch mit größeren Risiken für den Spender verbunden. Allerdings erholt sich die Leber wieder ganz gut. Das ist da auch wieder ein positiver Aspekt. Kommt aber, wird also relativ selten durchgeführt.
Also wenn wir mal zum Beispiel bei der Niere bleiben und jetzt bei so einem Fall wie eine junge Person, da würden Sie also sagen, da gibt es große Bedenken. Was würden Sie sich vielleicht wünschen, was Leute bei einer Lebendorganspende wissen? Weil klar, da kommen vielleicht Leute, die dann denken, ich muss jetzt ein Familienmitglied retten. Was gäbe es vielleicht, was Sie als Appell irgendwie hätten an solche Personen?
Also es ist sicher so, dass die Auswahl dieser Konstellation schon im Transplantationszentrum erfolgt. Das heißt, also dass auch Menschen,
Erklären Sie das nochmal vorher, diese Vorauswahl?
Das Transplantationszentrum trifft die Auswahl bei den Menschen, die sich bei Ihnen überhaupt vorstellen mit einem Wunsch nach einer Transplantation. Und das Transplantationszentrum macht natürlich auch eine sehr genaue Aufklärung und auch eine Selektion. Es gibt ja Konstellationen, die schon medizinisch nicht in Frage kommen, aber es gibt auch schon Konstellationen, die im Zentrum aufschlagen, aber nicht mehr bei der Kommission, die aus psychologischen Gründen gar nicht in Frage kommen.
Also es gibt erst die Instanz Transplantationszentrum. Da wird quasi vorentschieden und dann geht es in die Kommission.
Genau.
Und deswegen wird dann vielleicht in der Kommission auch relativ wenig abgelehnt oder gibt es oft eine Zustimmung bei so einer Entscheidung, weil halt so eine Vorentscheidung auch stattfindet.
Genau. Wie häufig wird das so abgelehnt, beziehungsweise kommt keine Zustimmung von der Kommission?
Das ist relativ selten, also bei einem Schnitt von, sage ich jetzt mal, 150, 160, vielleicht auch 170 Anhörungen im Jahr, die in NRW erfolgen, werden vielleicht 1 bis 3 Menschen als Spender abgelehnt, in Anführungszeichen, also dass man keine Zustimmung gibt.
Okay, also sehr, sehr wenige.
Sehr wenige, ja.
Und was ist dann da so der häufigste Grund?
In den Fällen würde ich sagen spontan, dass häufig an der mangelnden Aufklärung liegt, denn zur Freiwilligkeit gehört nicht nur die autonome Willensentscheidung, sondern die kann man nur akzeptieren, wenn derjenige auch gut aufgeklärt ist über die Risiken, die er selber eingeht. Und zwar im unmittelbaren Kontext mit der Operation, aber auch im Langzeitverlauf. Und er muss natürlich auch Bescheid wissen, wie die Chancen bei Empfänger stehen. Denn wenn der schon sehr krank ist, dann hat auch das Transplantat meinetwegen nicht so eine gute Langlebigkeit. Das muss alles berücksichtigt werden.
Wir haben ja jetzt super viel über den Familienkontext gesprochen und wie man innerhalb der Familie spendet. Ein anderes Thema ist sowas wie Organhandel. Wenn also jemand vor der Kommission sitzt und man beurteilen muss und abchecken muss, macht die das vielleicht aus finanziellen Motiven. Wie sehen Sie das?
Ja, dazu muss man sagen, dass das Gesetz ja einen sehr engen Kreis von möglichen Lebendorganspendern vorsieht.
Nämlich?
Nämlich, es sind Ehepartner, Lebenspartner, Verlobte einerseits, Verwandte ersten und zweiten Grades und dann Personen, die sich offenkundig persönlich sehr nahe stehen. Bei der dritten Kategorie kann es ja auch sein, dass jemand, weiß ich, der hier in Deutschland in guten Verhältnissen lebt, dann mit einem potenziellen Spender aufwartet, der aus einem Kriegsgebiet möglicherweise kommt, der möglicherweise eine Generation jünger ist und nicht glaubhaft darlegen kann, dass während der letzten Jahre eine gute Beziehung zwischen den beiden auch gelebt wurde. Also da könnte man sich dann auch fragen, ob da möglicherweise monetäre Vorteile eine Rolle spielen. Beweisen können wird man das nicht. Dann würde das aber natürlich auch im Kontext mit einer in Frage zu stellenden Freiwilligkeit stehen.
Worüber ich mir jetzt die ganze Zeit Gedanken gemacht habe, auch nochmal irgendwie zum Stichwort Organhandel. Also es ist ja total gut und wichtig, dass wir da gesetzliche Regelungen haben, weil es natürlich illegal ist und natürlich irgendwie nicht gut. Aber irgendwie stelle ich es mir total schwierig vor, da irgendwie auch eine ethische oder moralisch mit umzugehen. Weil natürlich, also ich könnte, wenn ich jetzt in der Situation wäre, könnte ich mir total vorstellen, dass ich so dieses Bedürfnis hätte, mein Familienmitglied irgendwie zu unterstützen, egal welchen Weg ich da gehen muss. Und ich denke mal, das könnten wahrscheinlich auch viele so von sich behaupten. Deshalb stelle ich mir das irgendwie voll schwierig vor, da vielleicht auch eine Ablehnung zu geben, weil es ja irgendwie auch so aufgeladen ist, emotional aufgeladen ist.
Ja, das würde die Kommission auch so empfinden, dass jemand unter großem Druck steht, helfen zu wollen. In dem Fall wäre aber natürlich auch das Gespräch in die Richtung geleitet werden, dass derjenige sich auch der Situation für sich selber klar werden muss. Also ein denkbarer Ablehnungsgrund für die Kommission wäre zum Beispiel, wenn jetzt ein junger Mensch gerade wie Sie bei einem, sage ich jetzt mal, Geschwister, das schon lange krank ist, mal gesagt hat, im Grundschulalter oder gerade 10, 11, wenn du eine Niere brauchst, dann wirst du meine bekommen. Dann ist vielleicht der Bedarfsfall, sagen wir mal, 15 Jahre später, und die eigene Lebenssituation hat sich geändert und man steht dann aber auch vielleicht unter dem Druck seines eigenen Versprechens. Dann würde die Kommission schon, wenn sie das herausspürt, dass da eine Selbstbindung an dieses vormals gegebene Versprechen besteht, aber aufgrund der Veränderung, die man selber als im Laufe des Erwachsenenlebens genommen hat, dass man da gerne auch aus der Nummer rauskäme. Dann würde die Kommission auch sicher die Zustimmung nicht geben und das auch entsprechend begründen können. Dann wäre die Enttäuschung bei dem potenziellen Spender auch sicher nicht so groß, wohl vielleicht beim Empfänger. Aber da muss man andere Wege dann gehen.
Das heißt, es kann quasi sein, dass die Kommission eine Entscheidung für den Spender, die Spenderin trifft, weil die das nicht mehr alleine durchziehen kann, tragen kann.
Genau. Das würde ich auch als wichtig sehen, als Aufgabe der Kommission. So gab es ja auch zum Beispiel im Jahr 2019 zwei sehr aufsehenerregende Urteile des Bundesgerichtshofs. Da ging es auch um fehlende oder unzureichende Aufklärung eines Spenders, also jetzt in einer ganz anderen Konstellation. Aber das Fazit des Bundesgerichtshofs lautete damals auch in dem Urteilsspruch, es geht auch um den Schutz des Spenders vor sich selbst. In dem Kontext kann man das vielleicht auch dann auf das andere Beispiel übertragen.
Haben Sie schon mal Reaktionen von Spendern erlebt, wo Sie dann dachten, ich glaube, die Person ist doch froh, das nicht machen zu müssen?
Solche Reaktionen haben wir erlebt. Genau wie auch es schon mal vorgekommen ist, dass sich Leute um den Hals fallen vor Freude. Das wäre das andere, ne, wenn die Kommission die Zustimmung gibt. Ne? Also so Emotionen kommen auf jeden Fall auch dann vor der Transplantationskommission hoch und ja.
Mhm. Gut, das heißt, ich fasse mal zusammen. Die Lebensspendekommission oder Kommission Transplantationsmedizin besteht immer aus drei fachkundigen Menschen, die sich einen Spender, eine Spenderin anhören, die prüfen, ob die Person das freiwillig macht, so eine Spende. Und das Gute ist, dass schon eine Vorentscheidung getroffen wird über die Transplantationszentren, sodass quasi das relativ oft hier in Deutschland durchgeht. Ich habe jetzt für meinen Teil noch gelernt, da ist super viel Gefühl und auch Feingefühl nötig, um diese Entscheidung zu treffen, sowohl aus der Kommission, aber auch für Spender, Spenderinnen, dass man da irgendwie sehr gut überlegt rangehen soll. Und eine Sache, die mich irgendwie freut zu hören, ist, dass durch die enge Gesetzesgebung in Deutschland Organhandel irgendwie ganz gut ausgeschlossen werden kann. Dann danke ich euch vielmals, dass ihr dabei wart, dass wir so viel lernen durften, dass wir Fragen stellen konnten. Und damit war es das von unserer Folge zur Lebendorganspende und LSK. Danke fürs Dabeisein und danke fürs Zuhören. Das war Sag mal, über Organspende reden. Der Podcast, bei dem junge Menschen über Organ- und Gewebespende sprechen. Eine Reihe der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Weitere Infos zum Thema findet ihr auf der Internetseite der BZGA unter organspende-info.de oder ihr stellt eure Fragen am Infotelefon unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 90 40 400.